Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du mit mir gemeinsam in die Woche startest und wir uns heute mal gemeinsam zum Bankengipfel begeben. Da war ich nämlich vor einiger Zeit, der Bankengipfel war Anfang September in Frankfurt und ich dachte mir, das wäre doch mal ganz gut, so eine kleine Wrap-Up-Folge zu machen. Was waren eigentlich so Elemente, die ich dort mitgenommen habe, und von dem her freue ich mich auf meine Gedanken und Inspirationen, die ich mitgenommen habe vom Bankengipfel in Frankfurt. Ja, der Bankengipfel ist eine Veranstaltung, die es schon sehr, sehr lange gibt, des Handelsblatts. Die hieß früher mal Banken im Umbruch, Banken im Wandel, und dann wurde irgendwie der Bankengipfel daraus. Und dort treffen sich Menschen aus der Bankindustrie, verschiedene Couleurs, Fintechs, Großbanken, Sparkassen, also eine bunte Mischung aus der Finanzindustrie. Für mich war es das erste Mal beim Bankengipfel, somit habe ich keinen Quervergleich zu bisherigen Bankengipfeln. Ich darf für das Handelsblatt ein Seminar machen, Bankenwissen kompakt. Das sind 2 Tage, wo es darum geht, Menschen, die keine Ahnung haben von Banken, Banken zu erklären. Wie funktioniert eigentlich eine Bank? Wie ist der Bankenmarkt aufgebaut, reguliert, die 3 Säulen und so weiter? Und in diesem Zuge hat das Handelsblatt mir die Möglichkeit gegeben, auch am Bankengipfel teilzunehmen. Dafür auch nochmal, wenn das Menschen des Handelsblatts hören, vielen, vielen Dank dafür. Und somit habe ich keinen Quervergleich. Ich persönlich war sehr, sehr positiv überrascht vom Bankengipfel dahingehend, dass er ein sehr, sehr kleiner Gipfel ist. Also man kann wirklich mit jedem Menschen, der da ist, sprechen. Es sind so, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, gefühlt 60, immer zwischen 60 bis 100 Menschen, also eine sehr überschaubare Anzahl von Teilnehmenden, so dass man wirklich mit jedem, wo man möchte, auch ins Gespräch kommen kann. Was für mich überraschend war, war, dass die Anzahl der Menschen, also es gab keinen Stream, zuerst dachte ich, okay, es wird irgendwie gestreamt, und es gibt auch nur eine Hauptbühne, das macht so eine Konferenz auch total entspannt. Du kennst es vielleicht von anderen Konferenzen, wo es mehrere Bühnen gibt, dann noch mehrere Breakout-Sessions, wo man sich die ganze Zeit in so einer Spirale befindet, wo ist wohl das Spannendste, wo gehe ich hin, und wenn man sich dann für etwas entschieden hat und dann vielleicht doch nochmal wechseln möchte, wieder guckt, wo ist gerade was, wie parallel. Hier gibt es einen Raum, da geht man rein, und wenn es einem nicht gefällt, geht man wieder raus, trinkt einen Kaffee. Aber es ist in dem Sinne eine Hauptbühne, was für mich so dieses Konferenzerlebnis mal, das erinnert mich ein bisschen an so Konferenzen von vor vielen, vielen Jahren, wo das immer so war. Daran fühlte ich mich zurückerinnert. Es hat aber sehr einen entspannten Charakter dadurch bekommen. Was spannend war von den Keynotes und Gesprächen, die dort stattgefunden haben, war, was ich absolut durchgezogen hat, war ein Thema, nämlich das Thema Fachkräftemangel. Wie kann man es schaffen, als Institut auch weiterhin attraktiv zu bleiben, um auch weiterhin die Menschen, die da sind, zu behalten, aber auch neue zu gewinnen. Und spannenderweise kommen auch durch den Impuls, das war der Beginn von Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, das Thema, müssen wir eigentlich alle mehr arbeiten? Er hat sehr, sehr stark in seiner Einführungsrede dafür plädiert, dass zum einen natürlich Deutschland wieder einen ganz anderen Leistungsanspruch haben muss. Er wird von ausländischen Investoren sehr, sehr intensiv darüber angesprochen. Mensch, wollt ihr eigentlich in Deutschland noch irgendwie die Nummer 1 in Europa sein? Wo ist eigentlich sozusagen dieses Ganze, was euch mal ausgemacht hat, hin? Dieser Leistungsgedanke, dieser Leistungswille. Und somit gibt es sehr, sehr viele Investoren, die sich auch da politisch Sorgen machen hinsichtlich, irgendwie ist bei euch alles langsam und lahm, Bürokratie, Genehmigungsprozesse etc. Und dann ist eben noch die Frage, habt ihr eigentlich noch diesen Anspruch, zu Nummer 1 in Europa zu gehören oder die wieder zu werden, und somit diesen Leistungswillen, der stark angezweifelt wird. Christian Sewing sprach hier davon zu sagen, wir müssen auf jeden Fall, um unsere Sozialsysteme finanzierbar zu halten, die durchschnittliche Arbeitszeit auf den EU-Schnitt zu heben. Es waren so diese durchschnittlich 28 Stunden, nannte er da, also wenn man die Vollzeit- und Teilzeitäquivalente zusammenzählt, die wir alle arbeiten. Und das zog sich dann auch weiter durch die zwei Tage durch. Christian Linter sprach das ebenso an. Also die Frage, wollen wir eigentlich weiterhin exzellent sein und wollen wir auch da weiterhin den Willen zur Spitzenleistung zeigen? Das war sehr interessant, weil es so ein Stück weit ein ganz anderer Trend ist in der Diskussion von anderen Konferenzen, wo es sehr, sehr stark über die Frage, wie schaut es eigentlich aus mit der Vier-Tage-Woche, müssen wir eigentlich weniger arbeiten, sich drehte. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil eben natürlich das Thema der konjunkturellen Situation eben stark im Vordergrund stand und sich die Leute gefragt haben, was müssen wir eigentlich tun, um weiter zur Spitze in Europa zu gehören und auch hier eben den Wirtschaftswachstum als Motor von Deutschland und somit auch den Sozialsystemen, die wir in Deutschland haben, zu haben. Was ich spannend fand, war der zweite Aspekt, also neben müssen wir eigentlich mehr bearbeiten, war der zweite Aspekt, der sich durchzog, nämlich das Kundenerlebnis, was ganz, ganz stark im Vordergrund steht. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt bin ich ja auch schon seit 27 Jahren unterwegs, irgendwie Kundenzufriedenheit, Kunde im Mittelpunkt ist ein Dauerthema und eigentlich total schlimm, wenn man sich das mal vor Augen führt, dafür, dass es auf vielen, vielen Konferenzen, in vielen Magazinen, Fachartikeln, überall großes Thema ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie wenig denn doch auch teilweise passiert ist und wie schlecht teilweise immer noch Kundenerlebnisse sind. Das ist immer das, was mich noch echt erschüttert und gleichzeitig dazu animiert, weiterzumachen und nicht aufzuhören, die Bedeutung des Kundenerlebnisses nach oben zu halten. Also diese Wirkungskette, die kennst du auch in vielen, vielen Formaten von mir. Von innen nach außen, wie ich es gerne nenne. Wir brauchen erstmal ein Institut, was von innen strahlt, wo Menschen eben gerne sind, sich gerne einbringen, gute Ideen einbringen, um dann eben im zweiten Schritt die Kunden auch davon begeistern zu können. Und das Thema Kundenbegeisterung, Kundenerlebnis zog sich ebenso als zweites Top-Thema durch die zwei Gipfeltage. Also sehr, sehr stark in dem Kontext, wie können Institute künstliche Intelligenz dafür nutzen, dass das Kundenerlebnis sich verbessert. Hier fand ich vor allen Dingen sehr, sehr spannend und beeindruckend diese These, die im Rahmen einer Panel-Diskussion aufkam von Dr. Ralf Müller, COO von der ING DiBa, der eben sagte, es wird eine riesige Kundenwanderung in den nächsten Jahren geben zu den Instituten, die das beste Kundenerlebnis bieten. Deshalb ist die ING sehr, sehr intensiv daran, wie können sie das Kundenerlebnis verbessern. Er kündigte hier an zu sehen, dass sie eben gerade überlegen, wie können wir zum Beispiel Dokumente weglassen für Kreditgenehmigungen. Im Privatkreditbereich sind sie hier schon sehr, sehr weit. Möchten jetzt aber auch auf die Baufinanzierung ausweiten, um es den Kunden so einfach wie möglich zu machen, Geschäft mit der ING zu machen. Und seine These war, dass in den nächsten Jahren das eine Kundenwanderung auslösen wird zu den Instituten hin, die eben das beste Kundenerlebnis bieten. Und KI bietet eben die Möglichkeit, durch die Nutzung von den großen Language Models eben das Kundenerlebnis stark zu verbessern. Und der dritte Aspekt, den hatte ich bereits am Anfang gesagt, der sich durchzog, war das Thema Fachkräftemangel. Wie müssen wir eigentlich Unternehmen denken, um letzten Endes attraktiv zu sein für die Menschen, die da sind und für die Menschen, die man auch noch gewinnen möchte. Hier sind mir vor allen Dingen auch zwei Aspekte sehr, sehr stark im Gedanken geblieben. Zum einen Professor Reuter, der Präsident der Sparkassen, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, nannte eine Zahl von 10.000 Menschen, die die Sparkassenfinanzgruppe pro Jahr einstellen muss, um letzten Endes den Abgang durch andere Generationen zu kompensieren. Und wenn man das mal überlegt, 10.000 Menschen, die letzten Endes eingestellt werden möchten, die zu finden, Gespräche zu führen, und das ist ja ähnlich wie im Vertrieb, dafür reichen ja nicht 10.000 Gespräche, sondern man führt deutlich mehr Gespräche mit Interessentinnen und Interessenten, und somit ist auch das Thema Arbeitgeberattraktivität ein drittes Top-Thema gewesen. Spannend fand ich, dass das Thema Regulatorik zwar eine Rolle spielte beim Thema Cyberrisiken oder beim Thema künstliche Intelligenz, aber nicht mehr diese Top-Rolle, dass eben Regulatorik auf vielen, vielen Panels diskutiert wird, wie ich es bei manchen anderen Veranstaltungen der letzten Jahre erlebt habe. Für mich ist da so das Gefühl, auch wenn man das in den Instituten sieht, dass das Thema Regulatorik von den Instituten einfach als gegeben genommen wird und zu sagen, okay, wir haben die Regulatorik, die auch viele Vorteile hat. Ist ja wie so eine chinesische Mauer um den deutschen Bankenmarkt, dass man eben hier deutlich höhere Eintrittsbarrieren hat und Hürden hat. Somit hat Regulatorik auch viel, viele Vorteile für die Bankenindustrie hier in Deutschland. Und das war auch so mein Eindruck, das Regulatorik-Thema, das war ganz interessant. Der einzige Vortrag, wo es wirklich eine ganz große Rolle gespielt hat, war der Vortrag von Valentin Stall von N26, der sehr, sehr stark über den Einklang zwischen Regulatorik und Technologie gesprochen hat und natürlich auch kommend aus dieser Zeit der Sonderprüfung, der Sonderprüfer, der noch bis Ende des Jahres da ist. Und das fand ich sehr, sehr interessant. N26 wird ja auch dann bald 10 Jahre alt. Und wenn man so ansieht, wie N26 gestartet ist, wo ich mich auch an Veranstaltungen erinnere, wo ganz klar die Ansage war, Banken werden alle sterben und wir werden sie alle disrupten, ist jetzt doch die Art und Weise des Vortrags und auch des drüber Sprechens eine andere geworden. Es war sehr, sehr viel Thema Regulatorik, die Beachtung der Regulatorik und wie wichtig auch Regulatorik ist. Natürlich weiterer Wachstum bei den Neukunden, weil jetzt diese Beschränkung im Neukundenwachstum aufgehoben ist. Aber es sind deutlich leisere Töne, als ich sie bisher schon auch an anderen Veranstaltungen erlebt habe von Valentin Stalf oder auch anderen Vertreter von N26. Da sieht man auch, dass so das Thema der Old Banker, die auch eben das Thema Regulatorik eben wissen, wie man es nehmen muss und auch umsetzen muss, dann doch nochmal sich stark gewandelt hat und sich unterscheidet von dem Start von N26. Das war der einzige Vortrag, wo Regulatorik sehr, sehr massiv eine Rolle gespielt hat. Aber in den anderen war es eher eine untergeordnete Rolle als gegebene Rahmenbedingung, die wir hier in Deutschland haben. Spannend fand ich eine Diskussion, die stattgefunden hat zwischen dem Gründer oder einem der Redakteure von Finanztipp und dem CEO von Scalable Capital, Erik Potzowait und Hermann Josef Tenhagen. Tenhagen ist Chefredakteur von Finanztipp. Finanztipp, ein sehr, sehr großer Newsletter zum Thema Finanzen. Spannend fand ich diese Diskussion aus zwei Aspekten. Zum einen, was ein Streitgespräch war. Es ging um Ertragschancen, Regulatorik und Verbraucherschutz, wo Erik Potzowait sehr, sehr stark auf die Zukunft der Vermögensanlage eingegangen ist und gerade diese Produkte im Versicherungsmantel, die zum Beispiel für die Altersabsicherung mit einer vorgebundenen Lebensversicherung sehr, sehr stark angegriffen hat, vor allen Dingen aus der Kostensituation her, dass eben diese Produkte aus seiner Sicht nicht dazu beitragen, dass Kunden ihre Altersvorsorge vernünftig regeln, sondern natürlich sehr, sehr stark hier für ETF-Sparpläne geworben hat. Und spannend fand ich, neben diesem Aspekt sehr klare Worte gefunden hat zu diesen Versicherungsprodukten, die eben von der Kostensituation eher als Kundenabzocke dargestellt wurden, als wirklichen Kundennutzen. Auch den zweiten Aspekt, dass er von sich selber gar nicht mehr als Robo-Advisor gesprochen hat, Scalable Capital, sondern eben als Neo-Broker und sich hier sehr stark natürlich in dem Zusammenhang von Trade Republic um die Nummer 1 in Europa dargestellt hat. Also das fand ich auch sehr interessant, wie sich das Geschäftsmodell von Scalable Capital da auch nochmal sehr, sehr stark in Richtung Neo-Broking entwickelt hat. Und Hermann Josef Tenhagen, der eben in der Diskussion rund um Regulatorik und Verbraucherschutz sehr, sehr stark dargelegt hat, dass es eben um finanzielle Bildung geht, was sozusagen der Antritt ist auch von Finanztipp. Wenn man den Finanztipp-Newsletter liest, dann eben auch erstklassige Finanzbildung zu bekommen, um eben seine Finanzen auch selber in die Hände nehmen zu können. Also auch das Thema Beratungserlebnis, also die Notwendigkeit, dass Menschen Hinweise brauchen für Beratung, zog sich ebenso durch den Gipfel. Das war auch nochmal sehr, sehr stark Themenfeld in einer Darstellung rund um die Hypo-Vereinsbank, die stattgefunden hat, wie sich sozusagen die Hypo-Vereinsbank darlegt, eindrucksvoll dargelegt von Maren Höllinger, CEO der UniCredit Bank, die gesagt hat, also das Kundenerlebnis und Kundenberatung ist nach wie vor nachgefragt und Banking ist ein People-Business und es bleibt es auch und somit ist sozusagen der Hauptfokus, und das seht ihr wieder auch den Punkt 3, der HVB UniCredit, das Kundenerlebnis durch KI zu verbessern und eben hier passgenauer Kundenbedürfnisse zu erkennen, gleichzeitig eben dann auch Prozesse schneller zu machen und eben um Verhinderung von Betrug, Phishing, Fraud auch KI zu nutzen. Das sind für Sie diese drei Aspekte gewesen, wie KI auch hilfreich sein kann. Der Talk von Christian Lindner war für mich sehr, sehr spannend dahingehend, dass er sehr, sehr starke und klare Worte gefunden hat. Also so klare Worte, wo man sagt, für mich war der Eindruck, Absolut, unterschreibe ich alles. Genauso sollte es sein, genauso brauchen wir es. Und wenn ich dann so mein persönliches Gefühl, wie viel bewegt wurde bisher in der Großen Koalition, da ergab sich schon für mich ein sehr, sehr großes Gap. Er hat sehr, sehr stark dafür geworben, dass wir mehr Unternehmertum brauchen in Deutschland, dass wir mehr Risikobereitschaft brauchen und mehr Einfallsreichtum, weil das letzten Endes dieser Wille zur Spitzenleistung für ihn ausdrückt, den er Deutschland absolut zuschreibt, den wir brauchen. Auch hier war das Thema Mehrarbeit, hatte ich bereits erwähnt, ein großes Thema. Und das Thema Bürokratieabbau und Stärkung des Individuums war sehr, sehr stark für ihn im Vordergrund gestanden, was für ihn ein Aspekt ist, für den die FDP steht. Und gleichzeitig gefragt hinsichtlich Subventionen, das Thema VW war natürlich ein Thema, was auch intensiv befragt wurde, wie er dazu steht. Und ein ganz klares Ja zum Markt und Nein zu Subventionen. VW hat er sehr klar hier kommentiert als Managementfehler der Vergangenheit, für die jetzt nicht der Staat einzustehen hat. Bin aber auch mal gespannt, wie es weitergeht, wie da auch die Diskussionen weitergehen. Aber er hat ja sehr, sehr klare Worte gefunden, die ein sehr, sehr guter Impuls waren. Ähnlich wie Christian Sewing, der Impuls hinsichtlich mehr Zuversicht auszustrahlen, klare Fokussierung auf die Stärken, auch immer gefragt nach, wie jetzt die Deutsche Bank weiter agiert, war für ihn klar, sie haben sich eine Strategie gegeben, die weiterhin trägt. Gleichzeitig ist für ihn klar, man muss nicht irgendwie alles können und soll sich irgendwie auf alles konzentrieren, sondern Fokus auf das, was sie gut können. Er hat das am Beispiel der Schweiz ausgeführt, dass eben im Zuge der UBS Credit Suisse Situation die Deutsche Bank sich sehr, sehr intensiv am Schweizer Markt dann auch engagiert hat, um beispielsweise das Thema Firmenkundengeschäft weiter nach vorne zu bringen, weil sie das als ganz, ganz klare hier Stärke der Deutschen Bank sehen, und somit haben sie sich nicht auf Wealth Management hier engagiert, sondern ganz bewusst auf Firmenkundengeschäft gesetzt, um eben zu sagen, was können wir richtig gut. Und das hat er zwar so direkt nicht gesagt, aber das fand ich interessant in dem Kontext UBS versus Deutsche Bank am Schweizer Bankenmarkt, dass sie eben da nicht sich, das ist meine Interpretation, weil er sehr, sehr stark das Firmenkundengeschäft betont hat, im Wealth Management als die absolute Stärke sehen, sondern die absolute Stärke dort im Geschäft mit Firmenkunden und deshalb dort mit der Van Dorsey sehr, sehr stark dort engagiert haben und weiterhin engagieren. Also dieser klare Fokus auf, was können wir richtig gut im Institut, und das auch nach vorne zu drehen. Und das ist etwas, was gerade im Sparkassensektor ja immer die große Herausforderung ist, durch diese breite Kundenklientel, dass man anspricht, eben darauf zu gucken, was können Sparkassen wirklich richtig, richtig gut und wie können wir diese wirklichen Vorteile auch herausstellen, um natürlich auch so einen Einklang zu haben, bezogen auf die Stärken, aber eben auch auf die Potenziale, die unterschiedliche Kundengruppen mit sich bringen und die zu stärken. Das fand ich nochmal sehr, sehr schön, wie er das dargestellt hat. Und die Zuversicht. Zuversicht ist so ein Stichwort des Bankengipfels, was mich wirklich, das war meine größte Verwunderung des Bankengipfels. Es war eine sehr, sehr ernste Veranstaltung. Ich habe wenig Menschen lachen gesehen. Ich habe wenig Leichtigkeit verspürt, sondern es war sehr, sehr moll in der Runde und auch eben, ja, wenig Freude. Man hat wenig Lebensfreude irgendwie gespürt im Bankengipfel. Das fand ich wirklich verwunderlich. Ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Weil wenn man einst mit den Leuten gesprochen hat, dann haben die sehr wohl sehr viel Lebensfreude und Zuversicht ausgestrahlt. Und wenn man das vergleicht mit den letzten Jahren, dann war es ja schon mal deutlich schlechter um die Bankenindustrie gestanden. Wenn man die Ergebnisse von 2023 anguckt oder aber auch die ersten Halbjahresergebnisse, dann ist ja alles andere, als dass man irgendwie in Molltrönen rumlaufen müsste. Natürlich wohl wissen, dass die Situation sich bereits am Verändern ist und somit natürlich die Aktivität bezogen auf Provisionserlöse steigern, um auch weiter die Eigenkapitalsituation stärken zu können, notwendig ist. Aber wenn man so zurückblickt, die letzten Jahre gab es deutlich andere Marktphasen, wo die Mollstimmung deutlich angebrachter war. Das fand ich sehr interessant. Meine Vermutung ist, dass es so ein bisschen am Konferenzsetting natürlich auch liegt, weil das Handelsblatt ist hier mit sehr eindrücklicher Mannstärke und Fraustärke unterwegs, bezogen auf Redakteurinnen und Redakteure, die live von dem Bankengipfel berichten, die darüber live Artikel schreiben, und somit ist allen Vortragenden natürlich klar, dass jedes Wort, was dort gesagt wird, dann in relativ kurzer Zeit schnell auf dem Handelsblatt Titel oder auf der Handelsblatt-Webseite ist. Und ich glaube, das führt so ein bisschen dazu, dass natürlich eben die Menschen nicht aus dem Herzen und spontan Dinge beantworten, sondern erstmal 100 Denkschleifen natürlich, und das kann ich sehr, sehr gut verstehen, ausgerechnet auch noch, wenn man dann auch noch DAX-Vorstand ist, wie im Falle von Christian Sewing, wo das nochmal ganz andere Auswirkungen hat auf den Kapitalmarkt, je nachdem, was man dort auf dem Bankengipfel sagt, was dann ein Stück weit die Lockerheit nimmt und eben auch so die Unbekümmertheit und vielleicht den ein oder anderen lebensfreudigen Moment und das Ganze zu einer sehr, sehr todernsten Konferenz macht. Das war so mein Eindruck. Was inhaltlich total spannend war, aber ich glaube, es liegt so ein bisschen an dem Setting rund um den Handelsplatz und den Real-Time-Journalismus, der dort stattfindet. Spannend fand ich dann auch Panel-Diskussionen, die mir hängen geblieben sind, die nochmal dargelegt haben, wie können wir eigentlich sozusagen diesem Fachkräftemangel begegnen und wie machen das auch Institute ganz konkret. Hier gab es zum Beispiel eine Roundtable-Diskussion mit Nancy Plassmann von der Berliner Sparkasse, Nico Singer, CEO von Neoshare und Eva Wunsch-Weber, CEO der Frankfurter Volksbank, einer der größten Volksbanken, jetzt mit der Fusion mit Aschaffenburg, die auch eben dargelegt haben, wie sie es ganz praktisch letzten Endes machen. Und ich fand da, das ist mir besonders hängen geblieben, ein Kommentar von Nancy Plassmann zu sagen, das Büro muss ein wenig schöner sein als das Zuhause. Und das fand ich eben genau spannend in dieser ganzen Homeoffice-Diskussion, wo ja immer die Frage ist, was ist die richtige Dosis, die Menschen ins Büro zu bringen, was können wir da tun? Und das fand ich ist genau ein zentraler Aspekt, dass eben das Büro konkurriert mit dem Zuhause. Ich habe Fahrtweg, wo ich ins Büro hinkommen muss, den wieder Rückweg und den bin ich halt einfach nur dann bereit, A, wenn mir das Büro Mehrwert bietet und Mehrwert ist natürlich der Austausch mit anderen Kollegen, aber eben auch Atmosphäre. Und das fand ich das so einen treffenden Aspekt, das Büro muss ein wenig schöner sein als das Zuhause. Gleichzeitig war in der Diskussion auch das Thema Du-Kultur. Dazu hatte ich ja auch einen Podcast gemacht, den du findest in der vorletzten Folge, das von Frau Eva Wunsch-Weber dargelegt wurde, dass sie sozusagen Du und dein Unternehmen hieß die Initiative, die sie gemacht haben, die eben auf der einen Seite das Du im Unternehmen umsetzen sollte, aber vor allen Dingen dann mit cross-funktionalen Teams und verschiedensten Projekten auch an den Rahmenbedingungen gearbeitet hat. Das fand ich auch wirklich eindrücklich, dass eben nicht nur, was ich häufig eben immer wieder diskutiert sehe und leider auch in der Umsetzung sehe, dass Du jetzt so ein bisschen als Zaubermittel wirkt, deshalb auch die Folge von vor 4 Wochen, sondern eben auch die Strukturen angegangen wurden. Auch das wurde in diesem Vortrag oder in dieser Panel-Diskussion sehr, sehr stark nochmal dargelegt. Dann ging es auch nochmal in dem Panel mit Amadeus von Kummer, von Taylor, Nina Pütz von RatePay und Dr. Annegret Sachse, Vorständin der Sparkasse Münsterland Ost, um darum, wie können eigentlich auch New Work in Zeiten des Fachkräftemangels umsetzen. Und auch hier war spannend zu sehen, immer diesen Mix darzustellen, dass natürlich es eine Ausgewogenheit braucht zwischen Homeoffice und zwischen Remote Work, dass das eben auch bestimmte Rahmenbedingungen braucht. Und hier wurde im Rahmen eines Thesentalks die Panelisten mit einem Zitat von dem Ex-Chef Eric Schmidt konfrontiert, der eben sagt, im Startup muss man einfach arbeiten wie verrückt, sinngemäß. Und das fand ich sehr, sehr schön, wie Dr. Annegret Sachse dort auch darauf reagiert hat. Das ist mir im Gedächtnis geblieben, dass es eben natürlich darum geht, sich gemeinsam anzustrengen, voneinander zu erlernen, Erfolge zu feiern, aber es eben gleichzeitig auch flexible Arbeitszeitbedingungen braucht und es nicht der Anspruch sein können, dass die Leute wie verrückt arbeiten und dann am Ende ausbrennen, sondern dass es natürlich da auch eine Balance geben darf zwischen individuellem lebenslangen Lernen, natürlich intensiven Arbeiten, aber eben natürlich auch Mischung aus Büro- und Homeoffice-Zeiten, aber eben auch ganz besondere Elemente, die wichtig sind, der Ruhe, weil nur so auch Kreativität entstehen kann und somit auch Leistung stehen kann und somit arbeiten wie verrückt nicht das Motto sein kann, sondern es eine Ausgewogenheit braucht. Das war sehr, sehr schön, diese Abschichtung zu sehen, wie sie das dort dargestellt hat im Rahmen dieser Panel-Diskussion. Du siehst, der Bankengipfel hat sehr, sehr spannende Inhalte gehabt. Ich würde sagen, der Bankengipfel ist für alle die richtig, die sich für die Bankenindustrie interessieren und über neue Trends erfahren möchten, gleichzeitig Lust haben, auch mal zu sehen, wie funktioniert eigentlich das Handelsblatt, wie funktioniert Journalismus live, weil sehr, sehr viel sehr, sehr schnell gleich dann auch verarbeitet wird und fast in Realtime dann in Form von Artikeln etc. auf der Webseite oder dann später in der Printausgabe mit erscheint. Die drei Trends, die ich dargelegt habe, müssen wir eigentlich alle mehr arbeiten. Wie sieht's aus mit dem Thema Fachkräftemangel? Was können wir tun, um Institute so attraktiv zu halten, dass die Menschen, die da sind, bleiben und neue hinzukommen. Und der dritte Aspekt, Investition in die Kundenschnittstelle. Was kann man tun, um das Kundenerlebnis hier noch deutlich zu verbessern? Das sind die Trends, die dort diskutiert wurden. Und ich hoffe sehr, dass dir dieses kurze Wrap-up über den Bankengipfel zwei Tage in 20 Minuten mal zusammengepackt ein bisschen Inspiration geliefert hat, um auch darüber nachzudenken, wie kannst du denn deinem Institut, deinem Kunden es leichter machen, dazu sorgen, dass es eben nicht vielleicht 100.000 Unterschriften braucht oder 3 Besuche bei dir, um Dinge zu erledigen, sondern die digital lösbar sind und möglich sind, um eben auch dann das Institut zu sein, was das beste Kundenerlebnis bietet oder eines der besten. Das sollte der Anspruch sein, damit eben deine Kunden auch deine Kunden bleiben und nicht, und das fand ich eben so spannend in dem Talk mit der ING, dann zu anderen Instituten wechseln, die vielleicht ein besseres Kundenerlebnis bieten. Von dem her wünsche ich dir viel Freude dabei bei der Umsetzung und bin gespannt, was deine Erkenntnisse sind, auch zu diesen 3 Punkten. Teil die gerne mit mir, du findest mich bei LinkedIn und hast auch meine Mailadresse in den Shownotes. Und ich sage erstmal danke, dass du die Woche mit mir gestartet hast. Das war die Folge zum Bankengipfel. Ich freue mich, dass du sie gehört hast und wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche. Und wie immer gilt, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über deine Bewertung bei Apple Podcast und wenn du diesen Podcast weiter verbreitest. Je mehr wir werden, die diesen Podcast hören, die gemeinsam diese Bewegung loslösen, dass wir dafür sorgen, dass das Banking ein menschenzentrierter Ort wird, sowohl für die Menschen, die bei Banken und Sparkassen arbeiten, aber eben auch für die Kundinnen und Kunden und die Menschen, die noch nicht Kunden und Kunden deines Instituts sind. Von dem her freue ich mich immer über die Verbreitung dieses Podcasts dann auch bei LinkedIn oder der persönlichen Weiterempfehlung und sag danke, dass du diesen Podcast hörst und freue mich, dich in 2 Wochen wieder hier zu hören und mit dir gemeinsam die Woche zu starten.